Hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir mal was ganz anderes für dich.
Ja, stimmt.
Wir wühlen uns nicht wie sonst durch einen ganzen Stapel Artikel oder Studien, sondern wir schauen auf ein einziges Dokument.
Nur ein einziges.
Genau, und zwar die Startseite von einem privaten Wiki, das heißt eben Zirkelwiki. Das wirkt auf den ersten Blick, naja, wie eine simple Liste. Aber als ich angefangen habe, mich da reinzugraben, da wurde mir klar, das ist eine Art digitale Schatzkarte.
Das ist ein guter Vergleich.
Sie dokumentiert die gemeinsame Reise von vier Freunden: Andreas, Matthias, Timo und Tobias. Und das halt seit den frühen 1990er Jahren.
Über 3 Jahrzehnte.
Unsere Mission heute ist also, diese Karte zu lesen. Wir wollen verstehen, was diese Gruppe so lange antreibt, zusammenhält und ja, intellektuell beschäftigt. Das ist quasi eine kleine archäologische Grabung in der Seele einer Freundschaft.
Und es ist ein seltener Einblick, den wir da bekommen, das muss man sagen. Normalerweise bleiben solche Projekte ja unsichtbar.
Absolut.
Was dieses Dokument so wertvoll macht, ist seine Struktur. Es ist ganz klar gegliedert in also die Lektüre von Epen, dann in aktuelle Zusatzthemen und ganz entscheidend in gemeinsame Reisen.
Diese drei Säulen, ja?
Genau, diese drei Säulen geben uns quasi einen analytischen Rahmen vor. Wir können nachvollziehen, wie sich die Interessen von Mythen und Sagen hin zu den brennenden Fragen unserer Zeit entwickelt haben und wie das alles durch reale Erlebnisse untermauert wird.
Also ein richtiges Logbuch.
Ja, das Logbuch einer wirklich bemerkenswerten intellektuellen Gemeinschaft.
Absolut. Fangen wir doch mal mit dem Offensichtlichsten an, dem Kern, dem Essay-Zirkel. Also die Liste der Werke, die Sie sich da vorgenommen haben, ist wirklich gewaltig. Es fängt, wie man erwarten würde, im Zweistromland an, mit dem Gilgamesch-Epos.
Über 4000 Jahre alt.
Genau. Dann geht es weiter ins antike Griechenland zur Odyssee und von da, zack, ein Sprung nach Indien zur Bhagavad Gita und dem Mahabharata. Allein das ist schon ein riesiger Bogen.
Und dieser Bogen zeigt uns doch sofort den Anspruch, oder? Das ist keine rein eurozentrische Perspektive.
Überhaupt nicht.
Mit diesen ersten drei Stationen decken sie drei der wichtigsten kulturellen Wiegen der Menschheit ab: Mesopotamien, Griechenland, indischer Subkontinent. Der Horizont war von Anfang an global.
Das stimmt. Und nach den großen europäischen Heldenepen, die man erwarten würde, also Beowulf, das Rolandslied, Nibelungenlied, da wird's dann wirklich faszinierend. Da habe ich beim Lesen echt gestutzt.
Ja, da geht's los.
Sie hören nicht beim klassischen westlichen Kanon auf. Plötzlich taucht da das kirgisische Epos Manas auf, das japanische Heike Monogatari und, ganz ehrlich, zwei davon musste ich erst mal googeln, das tibetische Epos von Gesar und das mongolische Epos Janger.
Genau.
Und das ist der Punkt, an dem mir klar wurde, das hier ist kein Bildungsbürgertum, das eine Checkliste abarbeitet. Das ist echte tiefgehende Neugier.
Und es ist die investierte Zeit, die diese Neugier beweist. Schau dir mal die Zeiträume an, die da im Wiki stehen.
Oh ja.
Für die Odyssee haben sie sich von 2011 bis 2014 Zeit genommen. 3 volle Jahre.
Wahnsinn.
Und das gleiche beim Marbereiter 2016 bis 2019. Das ist eine unglaubliche Hingabe.
Moment mal, 3 Jahre für die Odyssee? Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe die im Studium gelesen, da hatten wir vielleicht 3 Seminarsitzungen dafür.
Eben.
Was diskutiert man denn 3 Jahre lang über ein einziges Werk? Da geht es ja offensichtlich nicht mehr nur um die Handlung.
Das ist der entscheidende Punkt. Bei so einer Tiefe geht es um alles, was um die Handlung herum existiert.
Also der ganze Kontext.
Genau. Sie analysieren vermutlich die sozialen Strukturen, die Gastfreundschaftsrituale, rechtliche Konzepte. Sie diskutieren die Psychologie von Odysseus als heimkehrender Soldat mit posttraumatischen Zügen.
Ja, klar.
Sie vergleichen die Götterbilder, die Rolle der Frau bei Penelope oder Kirke. Wahrscheinlich lesen Sie Sekundärliteratur, schauen sich verschiedene Übersetzungen an. Das Werk wird zu einer Linse, durch die Sie eine ganze Zivilisation betrachten.
Okay.
Das ist der Unterschied zwischen Lesen und Studieren.
Das leuchtet ein. Es ist also weniger ein Buchclub und mehr so ein privates geisteswissenschaftliches Seminar.
Sozusagen, ja.
Und diese Ernsthaftigkeit macht dann einen Eintrag ganz am Ende der Liste umso überraschender. Unter weltweit steht mit Entstehungszeit 21. Jahrhundert Game of Thrones, behandelt von 2015 bis 2016.
Ja.
Zuerst dachte ich, das sei ein Witz.
Aber es ist im Gegenteil absolut konsequent. Es zeigt doch, dass Ihr Projekt lebendig ist.
Wie meinst du das?
Naja, Sie nehmen die analytischen Werkzeuge, die Sie an 4000 Jahre alten Texten geschärft haben, und wenden sie auf die moderne Popkultur an.
Ah, okay.
Die Frage, die Sie sich damit stellen, ist doch: Was macht eine Geschichte heute zu einem Epos? Welche zeitlosen Themen von Macht, Verrat, Schicksal, die Sie aus dem Nibelungenlied oder dem Mahabharata kennen, finden sich in einer HBO-Serie wieder?
Stimmt.
Die Aufnahme von Game of Thrones beweist, dass es Ihnen nicht um museale Verehrung alter Texte geht, sondern um das Verstehen von Erzählstrukturen an sich. Egal, ob die auf Tontafeln stehen oder bei einem Streamingdienst laufen.
Okay, diese Epenliste ist also in sich schon ein beeindruckendes Programm. Aber als ich dann weiter nach unten gescrollt habe, ist mir etwas aufgefallen, das auf den ersten Blick also überhaupt nicht dazu passt.
Ich weiß, was du meinst.
Unter dem Punkt Themen aus den 1990ern tauchen plötzlich ganz andere Namen auf. Neben König Artus und Wagners Ring, was ja noch Sinn ergibt, stehen da auf einmal Hegel und Max Frisch.
Georg Friedrich Wilhelm Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, und Max Frischs Biedermann und die Brandstifter. Ein faszinierender Mix, in der Tat.
Es ist doch ein totaler Widerspruch, oder? Auf der einen Seite diese Welt der Mythen, der Helden und Götter und auf der anderen Seite, naja, knochentrockene deutsche Staatsphilosophie und ein politisches Lehrstück. Wie passt das für dich zusammen?
Ich glaube, das ist kein Widerspruch, sondern der Schlüssel zum Verständnis des ganzen Projekts.
Okay.
Es zeigt, dass der Zirkel von Anfang an zweigleisig gefahren ist. Die Epen liefern die großen mythischen Narrative über den Ursprung von Kulturen, über Heldentum und menschliche Schicksale.
Das Fundament sozusagen.
Genau. Aber Hegel und Frisch liefern das Rüstzeug für die Analyse der Gegenwart, für politische und soziale Fragen. Sie haben von der ersten Stunde an verstanden, dass man beides braucht. Die alten Geschichten und die scharfen Instrumente der modernen Philosophie, um die eigene Zeit zu verstehen.
Also Mythos und Aufklärung Hand in Hand.
Exakt.
Und dieser Faden, diese Auseinandersetzung mit der Gegenwart, der wird ja im Laufe der Jahre immer stärker, oder? Wenn man von den 90ern zu den Zusatzthemen der letzten Jahre springt, sieht man eine klare Verlagerung.
Ja, eine Verlagerung hin zu hochaktuellen, fast schon brisanten Themen. Die Liste ist wirklich bemerkenswert. 2018, Social Credit Systeme.
Da waren die ihrer Zeit ja fast voraus.
Absolut. 2021 dann gleich drei große Themen. Das Anthropozän, also die Frage nach dem menschlichen Einfluss auf den Planeten.
Bruno Latours terrestrisches Manifest und eine Analyse der Bundestagswahl.
Genau. Für 2024 steht das Thema Demokratiedämmerung im Wiki. Und sie planen sogar schon voraus. 2026 wollen sie sich mit dem chinesischen Modell auseinandersetzen.
Aber birgt das nicht auch eine gewisse Gefahr? Ich meine, ist es nicht eine Form von intellektueller Überheblichkeit? Zu glauben, man könne die Demokratiekrise besser verstehen, nur weil man das Gilgamesch-Epos gelesen hat?
Das ist eine berechtigte Frage.
Laufen die nicht Gefahr, sich da in einem Elfenbeinturm zu verschanzen?
Ich glaube, die Antwort liegt darin, wie sie es wahrscheinlich nutzen. Es geht nicht darum, im Gilgamesch-Epos eine direkte Handlungsanweisung zur Rettung der Demokratie zu finden. Das wäre absurd.
Klar.
Es geht um Perspektive. Wenn du dich intensiv mit einem 4000 Jahre alten Text über die grundlegenden Ängste des Menschen, Tod, Verlust, die Suche nach Sinn beschäftigt hast, dann diskutierst du anders über ein Thema wie Social Credit Systeme.
Okay, inwiefern anders?
Du siehst es nicht nur als technisches Problem. Du fragst nach den dahinterliegenden Kontrollfantasien, nach dem Streben nach einer Art von Unsterblichkeit durch Daten. Der Blick auf die Ebenen liefert eine tiefere, eine anthropologische Dimension für die Analyse der Gegenwart.
Es ist also keine Flucht vor der Realität?
Nein, es ist eine Verankerung in der Menschheitsgeschichte, um die Gegenwart besser navigieren zu können.
Sie nutzen die alten Geschichten also als eine Art Resonanzboden, um die Töne der Gegenwart klarer hören zu können?
Genau das. Sie fragen nicht nur, woher kommen wir, was die Eben beantworten, sondern sie nutzen diese Antwort, um die Frage, wohin gehen wir, fundierter zu stellen. Und das ist das Gegenteil von einem Elfenbeinturm. Das ist der Versuch, die tiefsten Wurzeln zu verstehen, um die aktuellen Krisen zu begreifen.
Ich glaube, ich verstehe die intellektuelle Seite jetzt besser. Aber die ganze Zeit frage ich mich, wie eine Gruppe das über 30 Jahre durchhält. Solche Lesezinkel, die entstehen ja oft und zerfallen dann wieder.
Ja, die meisten jedenfalls.
Und als ich mich das gefragt habe, bin ich auf den letzten und vielleicht wichtigsten Teil des Wikis gestoßen. Gemeinsame Reisen und Wanderungen. Und da wurde mir klar, was das Ganze zusammenhält.
Das ist das Fundament. Ohne diesen praktischen, physischen Teil wäre das Ganze wahrscheinlich ein rein akademisches Gedankenspiel geblieben, das irgendwann im Sande verläuft.
Die Reisen erden die Theorie.
Genau.
Und wie? Die Liste ist fast so lang wie die der gelesenen Werke. Und es fängt schon 1990 an mit der allerersten Reise. Reise nach Frankreich und Großbritannien auf den Spuren von König Artus.
Wahnsinn.
Das ist doch die direkte Umsetzung ihrer Lektüre in ein Abenteuer. Sie lesen nicht nur drüber, sie fahren hin und schauen es sich an.
Und dieses Muster zieht sich durch.
Total. Sie wandern auf dem Rheinsteig, im Elbsandsteingebirge, sie machen Kajaktouren, eine Floßfahrt, gehen angeln. Das ist eine beeindruckende Mischung aus Kultur und Natur.
Was mir dabei auffällt, ist die Art der Aktivitäten. Das sind ja keine Wellness-Wochenenden.
Nein, definitiv nicht.
Das sind oft anstrengende Wanderungen, Aktivitäten, die Teamwork und Ausdauer erfordern. Man kann sich die Szene bildlich vorstellen. Tagsüber wird vielleicht hitzig über Hegel gestritten, aber abends müssen alle zusammenarbeiten, um im Regen das Zelt aufzubauen.
Ja.
Das schafft eine völlig andere Ebene der Verbindung als eine reine Diskussion im Wohnzimmer. Die abstrakten Gedanken werden durch die gemeinsame physische Anstrengung geerdet.
Mein persönliches Highlight, das diesen Punkt unterstreicht, ist der Eintrag von 2013, Wintercamping-Ausflug in Brandenburg, zur Erkundung der slawischen Kultur.
Oh ja.
Ich meine Wintercamping in Brandenburg. Mein Respekt ist allein beim Lesen dieses Eintrags gestiegen.
Absolut.
Aber es passt perfekt, weil sie im selben Zeitraum das Zusatzthema Slawenland hatten. Sie lesen also nicht nur drüber, sondern setzen sich bewusst der Kälte aus, um vielleicht ein winziges Gefühl für die Region zu bekommen.
Das ist gelebte Auseinandersetzung. Ein anderes perfektes Beispiel ist die Reise von 2023. Eine Kulturreise zur zentralasiatischen Ausstellung in Halle.
Ah, das passt zum Manas-Epos.
Genau. Das ist die ideale Ergänzung zu ihrer wiederholten Beschäftigung mit dem kirgisischen Epos. Sie schauen sich die realen Artefakte der Kultur an, über deren Gründungsmythos sie jahrelang diskutiert haben. Das schließt den Kreis zwischen Text, Theorie und realer Welt.
Und diese Erlebnisse sind dann vermutlich der soziale Kitt, der alles zusammenhält. Man liest nicht nur über die Irrfahrten von Odysseus, man erlebt seine eigenen kleinen Abenteuer.
Verirrt sich vielleicht mal beim Wandern, trotz dem schlechten Wetter.
Genau. Das sind die Geschichten, die über die Jahre eine Freundschaft tragen.
Absolut. Die Kombination aus intellektueller Herausforderung und geteilter physischer Erfahrung ist wahrscheinlich das Geheimnis der Langlebigkeit dieses Kreises. Das Wiki ist deshalb auch mehr als nur ein Wissensspeicher.
Sondern?
Es ist das Logbuch einer tiefen, gelebten Freundschaft, die auf diesen drei Säulen ruht. Dem Blick in die tiefste Vergangenheit, der Analyse der Gegenwart und dem festen Stand in der realen gemeinsamen Welt.
Und es ist eine Freundschaft, die fest in die Zukunft blickt. Das hat mich fast am meisten beeindruckt. Sie haben nicht nur die Reisen der letzten 34 Jahre dokumentiert.
Nein, da steht mehr.
Für 2026 ist bereits eine Wanderung auf La Gomera eingetragen. Das zeugt von einem unglaublichen Vertrauen und einer Selbstverständlichkeit, dass dieses Projekt weitergeht.
Es ist kein abgeschlossenes Kapitel. Es ist ein fortlaufender Prozess. Ein fester, integraler Bestandteil ihres Lebens. Das ist keine Verpflichtung, zu der man sich aufrafft, sondern ein Rhythmus, der ihr Leben strukturiert.
Wenn wir das jetzt mal zusammenfassen. Wir haben mit einer einfachen Wiki-Seite angefangen und die Anatomie einer wirklich außergewöhnlichen Freundschaft freigelegt.
Ja.
Wir sehen diese drei Säulen. Da ist erstens die unglaublich tiefe und globale Auseinandersetzung mit den Gründungserzählungen der Menschheit, von Gilgamesch bis Game of Thrones.
Darauf aufbauend als zweite Säule die mutige Anwendung dieser Perspektiven auf die Krisen der Gegenwart. Sie nutzen das Alte, um das Neue zu verstehen, von Überwachungssystemen bis zur Zukunft der Demokratie.
Und als Fundament für alles die dritte Säule. Die gemeinsamen Abenteuer in der realen Welt. Die Wanderungen, die Reisen, das Wintercamping, die Erlebnisse, die die Theorie erden und die Freundschaft mit Leben füllen.
Wenn man einen Schritt zurücktritt und das Gesamtbild betrachtet, ist dieser Ebenzirkel fast ein Gegenmodell zu dem, was wir heute oft als soziales Netzwerk verstehen.
Mhm.
In einer Zeit von flüchtigen digitalen Kontakten, schnellen Meinungen und kurzen Aufmerksamkeitsspannen haben diese vier Männer über Jahrzehnte etwas Langsames, Dauerhaftes und Bedeutungsvolles geschaffen.
Ja.
Ein Netzwerk, das auf gemeinsamer Lektüre, intensivem Diskurs und echten physischen Erlebnissen basiert. Es ist eine eindrucksvolle Erinnerung daran, dass tiefgehende Verbindungen Zeit, Engagement und gemeinsame Anstrengungen erfordern.
Ein letzter Gedanke, der mir beim Blick auf das Wiki kam. Ganz unten steht der Zeitstempel der letzten Bearbeitung 26. November 2025, 23.35 Uhr.
Also brandaktuell quasi.
Genau, es ist ein lebendiges Dokument, das aktiv gepflegt wird und in die Zukunft reicht. Und das bringt mich zu einer abschließenden Frage für dich.
Mhm.
Wenn du dir deine eigenen Freundschaften und Gemeinschaften ansiehst, was wäre das gemeinsame Projekt, die Lektüre oder die Reise, die sie nicht nur erhalten, sondern über die nächsten Jahrzehnte tragen und vertiefen könnte?